So, jetzt wollen wir unsere Bibeln öffnen. Im Johannesevangelium. Ich möchte aber erstmal nochmal mit uns stille werden und beten. Ja, Herr, wir sind so froh. Wir sind glücklich. Herr, wir dürfen uns zu den Menschen zählen, zu denen du gesagt hast, wohl denen. Herr, denn du hast uns erkauft, du hast uns errettet, du hast uns zu deinen Kindern gemacht, du hast uns eine lebendige Hoffnung gegeben, eine Zuversicht. Herr, du bist unser Herr und König. Wie könnten wir nicht froh sein? Wie könnten wir nicht zu denen gehören, ja, die voller Glück übersprudeln? Herr, wir freuen uns, wir möchten dir das sagen. Wir möchten dir danken und wir möchten dir danken auch ganz besonders für die Zuversicht und Freude in deinem Wort. Herr, wenn wir das jetzt öffnen, so möchte ich dich bitten, dass du uns führst und leitest, dass du unsere Augen öffnest, unser Verständnis, dass du alles, was stört, wegnimmst, Herr, und dass du groß wirst in unserem Leben. Nicht nur, dass wir an einem Wissen zunehmen, sondern an der wahren Erkenntnis, die uns verändert. Zu deiner Ehre. Amen. Also, wir befinden uns ja im Johannesevangelium Kapitel 5 in der Predigt unseres Herrn Jesus selbst, wo er es deutlich macht, dass er Gott ist, dass er nichts weniger als Gott ist. Und er hat einen Zeugen gebracht und dieser Zeuge ist niemand geringer als der Vater selber. Und dieser Vater, dieser Zeuge, er benutzt drei Sachen, um Zeugnis zu geben. Ihr erinnert euch, er benutzt das Natürliche, er benutzt den Johannes, also das natürliche Zeugnis über seinen Sohn. Und er benutzt das Übernatürliche, er benutzt die Wunder. Und jetzt kommen wir zu dem, dass er das Wort benutzt. Das ist das größte Zeugnis, das der Vater benutzt für seinen Sohn, um seinen Sohn zu bezeugen, die Gottheit Jesu deutlich zu machen. Und das sind die Verse 39 und 46. Ihr erforscht die Schrift, denn ihr meint in ihr, ja, also in ihnen, steht, ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr erinnert euch an letztes Mal, Jesus spricht hier, denn ihr meint in der Tanach, ja, ihr erforscht die Tanach und ihr meint in der Tanach Leben zu finden und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und Vers 46, denn wenn ihr Mose glaubt, wenn ihr der Tora glaubt, wenn ihr Mose glaubt, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Mose im Gesetz hat von Jesus geschrieben. Und das ist, was ich letztes Mal versucht habe aufzuzeigen, dass das Wort, wodurch Gott Zeugnis gibt für seinen Sohn, ist in der Tat das größte Zeugnis. Und wir sahen die Größe des Zeugnisses darin, dass Jesus hier als die Schrift beschreibt, von ihr kommt das Leben. Jesus durchstreicht das nicht, sondern er unterstreicht den Glauben der Obersten, des Volkes, dass sie verstanden, die Schrift ist es, von der Leben kommt. Also hier sehen wir die Größe der Schrift und letzte Mal sahen wir es, dass Jesus sein ganzes Leben ausgerichtet hat und immer wieder Bezug genommen hat auf die Tanach, auf die Schrift. Also gehen wir zu Lukas Kapitel 24, von hier möchte ich anfangen. In Lukas Kapitel 24 macht Jesus etwas ganz Besonderes, um diesen Punkt hier zu unterstreichen, dass es die Schrift ist, die Zeugnis gibt von Jesus. Und damit meint er, was wir heute bezeichnen, das Alte Testament oder den Alten Bund, was in der jüdischen Sprache, also was die Juden als Tanach bezeichnen. Lukas 24 von 25. Ihr kennt diese Geschichte. Es ist der Auferstehungstag. Es ist der Tag, also Jesus wurde gekreuzigt am Freitag, dann war der Sabbat, wo der Ruhetag war, und jetzt war der Sonntag. Und dieser Text, Lukas Kapitel 24, spricht von diesem Sonntag. Die Frauen sind am frühen Morgen zum Grab gegangen und haben entdeckt, das Grab ist leer. Sie haben einen Engel gesehen, der ihnen die frohe Botschaft verkündigt hat. Und sie haben das weitererzählt. Ja, wenn man gesehen hat, dass Jesus wirklich umgebracht wurde. Und jetzt erzählen die Frauen, sie haben einen Engel gesehen, das Grab ist leer. Wer weiß, was das alles zu bedeuten hat. Auf jeden Fall sind diese Leute, die unterwegs sind nach Emmaus, diese zwei Jünger, von denen uns berichtet wird, sie sind verzweifelt. Und das muss man nachvollziehen können. Sie haben alles verlassen, sie sind Jesus nachgefolgt. Tag für Tag waren sie mit ihm und sie hatten ihre Hoffnung auf ihn gesetzt, dass er wirklich der Messias ist, dass er der Verheißene ist. Und jetzt ist er gekreuzigt worden. Also versteht das, wenn ihr wirklich euer Leben an etwas gehängt habt und auf einmal puff, weg. Und so ging es diesen Jüngern. Und jetzt sehen wir, sie gehen von Jerusalem nach Emmaus und unterwegs unterhalten die sich über diese Geschichten. Und da kommt ein Mann und kommt mit ihnen und hört ihnen zu, was sie da reden, und stellt Fragen. Verwunderlich. Was ist das da, was ihr erzählt? Und die Leute, diese zwei Jünger, die sind verblüfft. Hä? Bist du der Einzige, der das hier nicht mitgekriegt hat, was hier geschehen ist? Und hier in diesem Text, in diesem Zusammenhang, fängt dieser Mann an, ihnen etwas zu erzählen. Von Vers 25. Und zwar ist er gar nicht so nett und freundlich, würden wir heute sagen, gar nicht so politisch korrekt. Aber das kennen wir ja eigentlich von diesem Mann, dass er oft nicht politisch korrekt war in der heutigen Welt. Von Vers 25, und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und jetzt Vers 27. Und von Mose, von der Tora und von allen Propheten, Nevi'im, anfangend erklärte er ihnen alle Schriften, Ketuvim, das, was ihn betrifft. Also hier geht Jesus durch und fängt an von der Tora, geht hin zu Nevi'im und zum Ketuvim, also zu der Tora, zu den Propheten und zu den Schriften, und geht Schritt für Schritt durch, was sich auf ihn bezieht. Warum ist das wichtig? Guckt mal, Lukas erwähnt es noch einmal, um das zu bestätigen, dass hier kein Irrtum vorliegt. Lukas 24 macht Jesus das noch einmal am Ende des Kapitels 44. Jesus erscheint den Jüngern noch einmal, und hier heißt es von 44, er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was in der Tora, Gesetz Mose, und im Nevi'im, in den Propheten und dem Ketuvim, den Psalmen. Und Psalm ist hier eine Zusammenfassung vom Ketuvim, also von diesem Buch. Und den Psalmen von mir geschrieben steht, da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften, die Tanach, das Ganze, die Schriften verstanden. Und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollte Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Also warum macht Jesus das? Wenn wir das zusammenfassen, warum erklärt Jesus das? Warum verweist er auf diesen größten Zeugen? Warum geht er mit den Jüngern nochmal extra durch die Tora, Nevi'im und Ketuvim, um zu zeigen, von mir haben sie geredet? Zusammenfassend kann man sagen, dass Jesus das Bild erweitern möchte. Das Bild der Jünger über Jesus. Jetzt haben sie mit ihm gelebt. Sie sahen ihn in den Evangelien. Für uns sehen wir Jesus als durch die Evangelium, ja, der geschichtliche Jesus, der sich in der Geschichte offenbart hat. Wenn ihr weiterliest, die weiteren Bücher der Apostel, zusammen mit der Offenbarung wird uns auch vieles offenbart über Jesus, der da kommen wird, besonders in der Offenbarung, den prophetischen Jesus. Also in der Zukunft, wenn Jesus hier zurückverweist, so gründet er sich auf der Tanach, also auf dem Alten Testament, um uns aufzuzeigen, wie er verheißen wurde, wie die Propheten von ihm geredet wurden. Also damit wir ein ganzes Bild von ihm bekommen, nicht einfach nur ein geschichtliches Bild, nicht nur ein Zukunftsbild, sondern auch, ja, wie die Propheten ihn beschrieben haben. Also gehört es zu diesem gesamten Bild. Warum? Weil wir verwandelt werden sollen in das Bild Christi. Aus diesem Grund müssen wir das ganze Bild Christi kennen. Und natürlich, hier sehen wir auch, und das ist auch ein wichtiger Grund, warum Jesus das macht, und zwar die Jünger zu festigen, damit sie ein festes Fundament haben. Auf was? Dass ihr Vertrauen auf Gott gefestigt wird, auf die Schriften. Gott hat es so gesagt und so ist es gekommen. Also damit du weißt, was Gott zugesagt hat, das stimmt. Dass Gott der König und Herr der Geschichte ist, der die Geschichte macht. Und das Vertrauen auf Gott und sein Wort gestärkt wird. Und noch etwas, damit Kinder Gottes, damit die Jünger ausgerüstet werden zum Dienst. Wisst ihr, dass er hier diese Geschichte, dass er in Lukas Kapitel 24 damit endet, dass er sagt, ihr aber seid Zeugen davon? Also rüstet er sie aus, er gibt das ganze Bild von Christus den Jüngern weiter und sagt, okay, und ihr seid die Zeugen davon. Also ist es eine Festigung, aber es ist auch eine Ausrüstung als Diener. Und die Jünger haben das verstanden, dass die Schriften von Jesus zeugen, dass die Tanach von Jesus zeugt. Sie haben verstanden, dass der rote Faden durch die Tanach, also durch das Alte Testament, Jesus ist. Ja, wir haben viele andere Geschichten, aber die Hauptsache, die sich da durchzieht, ist Christus. Und genau das machen sie, sie setzen das ein, sie geben das weiter. Denn die, von der ersten Predigt des Petrus, die Pfingstpredigt, sehen wir, dass die Jünger sich ja auf das Alte Testament stützen und es genauso weitergeben. Hört, ich lese nur ein paar Verse erstmal. Apostelgeschichte 3, Vers 18. Gott aber hat, okay, das ist jetzt nicht die Pfingstpredigt, aber etwas weiter, aber in der Pfingstpredigt ist es genauso. 3, Vers 18. Gott aber hat es, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hatte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. Und Petrus zitiert, alle seiner Propheten zuvor verkündigt hat. Er gründet sich auf die Propheten. Er gründet sich auf die Tanach und sagt den Leuten, hört zu, das ist, was die Propheten, was die Tanach gesagt hat. Liest eure Bibel, mit anderen Worten. Das gleiche macht Petrus, wo er unter die Heiden kommt. Apostelgeschichte 10, wo er in das Haus des Cornelius kommt. Auch dort verweist er auf die gleiche Weise auf die Tanach. 10, Vers 42. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er, der von Gott bestimmte Richter, der Lebendigen und der Toten ist. Von diesem legten alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Auch dort verweist er Leute, ihr Heiden, hört zu, es ist die Tanach, also es ist die Schrift, die von Jesus gesprochen hat. Das Interessante ist, wenn ich nochmal zurückgehen darf, in Apostelgeschichte 3, Vers 22, also ein paar Verse weiter von 18, das wir gelesen hatten, sagt Jesus, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an und den folgenden, so viele geredet haben, sie haben auch diese Tage im Voraus verkündigt. Ist euch aufgefallen, dass er anfängt von Samuel? Könnt ihr euch erinnern, wie Nevi'im angefangen hat? Also das Buch der Propheten angefangen hat? In der Tanach? Mit wem? Mit welchem Buch? Mit Jesua. Mit Jesua, nicht mit Samuel. Und das Interessante ist, er sagt alle Propheten von Samuel an. Also es ist definitiv eine Zusammenfassung, denn zum Beispiel David, der König, ist nicht unter den Prophetenbüchern im Nevi'im schon, ja, in unserer Bibel nicht. Und trotzdem ist David ein Prophet und wird doch als solcher bezeichnet. Was ich damit sagen möchte, dass hier der Apostel von Samuel bis von Samuel an und den folgenden so viele geredet haben, dass er nicht von Jesua anfängt. Wisst ihr, es ist die Parallele zu dem, was auch Jesus gesagt hat, wenn wir zurückgehen zu Lukas. Und zwar sagt er in Lukas 24, 17, und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betrifft. Und hier ist es etwas, was wir klarstellen müssen. Wenn wir sagen, Jesus ist der rote Faden durch das Alte Testament, so müssen wir trotzdem vorsichtig sein. Es ist nicht alles, nicht hinter jedem Busch und Strauch haben wir einen Hinweis auf Jesus. Viele Christen machen einen großen Fehler, dass sie das Alte Testament aufmachen und jede Geschichte vermögen sie zu biegen auf Jesus. Ihr Lieben, Jesus sagt, das, was sich auf ihn bezieht, hat Jesus ausgelegt. Aus der Tora, ja, aus dem Gesetz, aus dem Nevi'im, also aus den Propheten und aus dem Ketuvim, aus den Schriften. Was sich auf ihn bezieht. Nicht einfach alles bezieht sich auf Jesus. Und das ist, was die Apostel verstanden haben, was wir sehen, dass Petrus das hier so erwähnt, von Samuel und alle, die geredet haben, dass er nicht einfach allgemein das nimmt. Selbstverständlich müssen wir hier auch sagen, aus der Sicht von 2. Korinther, aus 2. Korinther 2, wenn das Alte Testament auf Jesus hinweist, wie erkennen wir diese Bilder? Wie sehen wir und wo sehen wir Christus? Wo müssen wir sagen, okay, das hat nichts mit Christus zu tun? Wo sind die Grenzen? Ich denke, 2. Korinther Kapitel 3 zeigt uns etwas, wie wir da dran gehen sollen. Ich weiß, es ist keine genaue Angabe, wie wir dran gehen sollen, aber es öffnet doch etwas die Augen. Und zwar sagt hier Paulus, dass wenn sich Menschen zu Christus bekehren, ja, hier spricht er über die Tanach, hier spricht er über die Tora, über die Aufgabe der Tora und er spricht davon, dass die Leute, die die Tora lesen, die die Tanach lesen, ist ein Vorhang vorgehangen, so dass sie Christus nicht erkennen und nicht sehen können. Aber dann, wenn Menschen zu Christus kommen, wird ihnen dieser Vorhang weggezogen und sie können Christus deutlich sehen. Warum? Dann, wenn ein Mensch ein Kind Gottes wird, dann, wenn er gläubig wird, dann, wenn er das Neue Testament, und ich mache das mal in Gänsefüßchen, ja, anerkennt, wenn er versteht, dass das Neue Testament Wort Gottes ist, aus der Perspektive des Neuen Testamentes, so wie es die Aposteln machen, so gucken wir zurück auf die Tanach. Ja, so wie es die Apostel gemacht haben, aus diesem Vorbild, aus diesem Verständnis, nicht einfach nur, oh, willkürlich, dass wir hingehen und alles vergeistlichen, was man vergeistlichen kann. Wisst ihr, wenn wir auf diese Schiene gehen, wenn man vergeistlicht, man kann alles vergeistlichen, so wie es einem passt. Vielleicht hat einer und der andere das gehört, wo wir in der Mission waren, die lieben Geschwister, sie mochten es, Dinge zu vergeistlichen. Ja. Und wenn sie dann mit einer Geschichte, für sie, sie konnten jede Geschichte auf Jesus hinbiegen. Ja. Sie waren sehr gut darin. Sie waren liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ja. Also, ich habe großen Respekt vor diesen Leuten. Ja. Aber einfach eine Sache, die ich sagen möchte, wenn wir diese Schrift nehmen und Jesus sagt, die Schrift zeugt von ihm, dass wir trotzdem mit Vorsicht drangehen und es so machen wie die Aposteln. Ich gebe euch ein Beispiel, was man nicht machen soll, und zwar die Vergeistlichung. Das ist zum Beispiel Jakob. Ja, ihr kennt Jakob, der gesegnet werden sollte von seinem Vater. Und da gab es keine Möglichkeit, denn Esau sollte gesegnet werden, das wollte Isaac, dass Esau gesegnet wird. Und jetzt wollte aber Jakob diesen Segen. Was macht die liebe Mutter? Okay, wickel dir das Fell hier drum, denn dein Bruder Esau ist ja behaart, geh hin und betrüge deinen Vater, so dass du zum Segen kommst. Das Ziel ist ja wunderbar, es ist ja der Segen, du willst den Segen, also ist es gut. Wisst ihr, die Geschichte, wenn man die vergeistlicht, wie man das gut biegen kann. Ihr Leute, ihr könnt den Segen kriegen, den Segen des Vaters im Himmel bekommt ihr nur dann, wenn ihr euch kleidet mit der Rechtfertigung mit Christus. So wie Jakob sich gekleidet hat mit den Kleidern Esau und vor seinem Vater bestehen konnte, ja, und gesegnet wurde und den Segen bekam, so dass ihr zum Vater kommt in der Rechtfertigung in Christus. Ja. Wunderbar, oder? Das passt doch. Das stimmt. Ja? Du wirst gesegnet in dem, wenn du bekleidet bist mit der Rechtfertigung Christi, mit den Kleidern Christi, mit dem weißen Gewand. Stimmt's nicht? Nur dann bekommst du den Segen vom Vater. Ihr Lieben, die Geschichte stimmt. Ja? Also mit dem Segen. Aber die Vergeistlichung dessen, dass man einen Text versucht zu biegen, damit er auf Christus hinweist und zeigt, ist verkehrt. Das ist, was die Apostel nicht gemacht haben. Wo sie aber Sachen vergeistlichen, dann bleiben wir bei diesem. Ja? Es gibt auch Sachen, die vergeistlicht werden, wie zum Beispiel Hagar, ja, und der Bund, der dann daraus kommt und so weiter. Ja? Lassen wir es dabei, gehen wir selber nicht weiter, sondern gucken wir, wie sie es sonst machen. Also, wisst ihr, ich habe heute eine wahnsinnig schwere Aufgabe. Denn Jesus spricht davon, dass die Schrift von ihm Zeugnis gibt. Und die Schrift gab Zeugnis über 4000 Jahre auf Jesus. Und Jesus rollt das jetzt in seinem Zeugnis auf und sagt, Leute, das ist das größte Zeugnis von mir. Verstehen wir warum? Weil Gott 4000 Jahre lang das gebraucht hat. Johannes war höchstens 6 Monate unterwegs für Jesus und hat Zeugnis gegeben. Die Schrift war für 4000 Jahre da. Aus diesem Grund ist das das größte Zeugnis für Jesus. Und ich soll heute diese 4000 Jahre einfach nur in ein paar Minuten durchziehen und kurz aufzeigen, wo sie das macht. Ihr versteht, dass das nicht möglich ist. Ja. Daher, schon in meiner Vorbereitung habe ich gesehen, Du kommst vorn und hinten nicht hin. Seh zu, dass du einfach nur Sachen vielleicht rausgreifst, wo die Schrift es macht, auf Jesus hinweist. Vieles ist klar bekannt, wenn ihr nur daran denkt, dass die Geburt Jesu, es war ohne Zweifel, denn wo die Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem kamen und nach dem König der Juden fragten, so haben die Obersten sofort verstanden, um wen es geht. Sie wussten, der König der Juden, der Messias, das war für sie deutlich. Er kommt aus Bethlehem. Und wisst ihr, dass sie zitieren Jesaja. Jesaja Kapitel, nein, Verzeihung, sie zitieren eine andere Stelle. Sie zitieren Micha. Ja, sie zitieren Micha. Auf jeden Fall sind das so deutliche Hinweise, wo die Menschen damals erkannt haben, dass es Jesus war. Wisst ihr, wenn ihr daran denkt, was Gott Josef gesagt hat, und da, ich bin so froh, dass Gott diese Passage geschrieben hat, und mir scheint so, wenn ich das Alte Testament lese, dass Gott das extra für Josef, dass diese Bibelstelle wahrscheinlich hauptsächlich für Josef gewesen war, aus Jesaja Kapitel 7. Und zwar Josef, wo er erfährt, dass seine Verlobte schwanger ist. Stellt euch vor, was mache ich? Dass dieser Mann sie heimlich verlassen wollte, ist so klar. Und da kommt der Engel zu ihm und weist ihn auf Jesaja hin und sagt, lieber Josef, mit meinen Worten, hast du nie gelesen bei Jesaja, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären? Was muss ein Stein von Josefs Herz gefallen sein? Wir wissen, dass natürlich das mit der Jungfrau eine viel, viel größere Bedeutung hat, wie nur der Trost für Josef. Aber dass er versteht, dass der Engel Josef darauf hinweist, Jesaja hat gesagt, eine Jungfrau, beruhige dich. Ja? Deine Frau, die du heiratest, war dir treu, sie ist nirgendwo fremd gegangen. Ja? Das ist von Gott so, das ist der Messias, der da geboren werden soll. Also sehen wir, dass im Alten Testament ganz klar darauf hingewiesen wurde. Und es ist auch sehr interessant, gerade die Geschichte zu studieren, wo diese Verheißung stattfindet, in Jesaja 7 mit dem König Ahas. Es tut mir leid, wir haben nicht die Zeit dafür, um darauf einzugehen. Wenn ihr hingeht und guckt, auf welche Titel im Alten Testament dem Messias zugeschrieben wurden, woraus sie ganz klar sehen konnten, okay, das ist seine Person, so wie er sein wird. Ne? Ein Titel beschreibt die Person. Und durch die Titel konnten sie es sehen, dass er als allererstes ein Retter sein wird. Ein Retter. Aus 1. Mose Kapitel 3, Vers 14. Ich weiß, dass diese Stelle auch ja, debattiert werden kann. Ist es eine klare Hinweisung auf Jesus aus dem Alten Testament? Und ich denke, ein jeder Jude, der die Tanach gelesen hat, der die Tora gelesen hat, er musste feststellen, dass 1. Mose 3, Vers 15 wirklich ein Hinweis auf Jesus ist, und zwar auf den Retter vom Hauptproblem, von der Sünde, von Satan. 1. Mose 3, Vers 14, da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es ist natürlich zu weit gesagt, wenn man hier auslegt und sagt, hundertprozentig auf den Messias. Das ist ganz klar, warum. Und es ist auch eine Verheißung auf die Jungfrauengeburt. Warum? Weil der Text sagt, dein Same, er wird das machen. Wir wissen, die Frau hat keinen Samen. Ja? Also das ist klar. Also spricht es von der Jungfrauengeburt. Ihr Lieben, das wäre zu weit ausgelegt. Aber was Eva und Adam verstehen könnten unter dieser Verheißung und auch ein jeder Jude verstehen könnte, der Nachkommen, der Nachkomme von dir wird die Schlange besiegen, wird ihr auf den Kopf treten. Und das muss jemand sein, der größer ist als ein Mensch. Denn sie haben gesehen, dass sie unmächtig waren. Die Schlange hat sie betrogen. Sie war listiger denn sie gewesen. Also muss jemand da sein, der größer ist, der weiser ist als sie. Es musste jemand größer sein als einfach nur ein Mensch. Also aus dieser Verheißung könnte man auch schon damals sehen, jawohl, es muss jemand kommen, der größer ist, der ein Retter ist, der Hauptsünde. Und wisst ihr, deutlich wird es bei Abraham, wo Gott Abraham verheißt, dass durch deine Nachkommen alle Völker gesegnet werden. So muss es sichtbar werden, okay, hier muss jemand größer sein. Und das ist, worauf Paulus Bezug nimmt im Galaterbrief. Im Galaterbrief Kapitel 3, wo er hinweist und sagt, Leute, habt ihr nicht gelesen in 1. Mose 22, da heißt es, und in deinem Samen sollen alle Völker gesegnet werden. Er spricht nicht in Mehrzahl. Paulus holt die Grammatik heraus und sagt, hört, im Alten Testament hat Gott Abraham gesagt, nicht dein Same, also dein Nachkomme, sondern er hat in Einzahl gesprochen, dein Same, er spricht von einem. Also ist es der Messias, es ist die Person, durch die alle gesegnet werden. Also ein klarer Hinweis, damals derjenige, der auch auf die Grammatik geachtet hat, dass Gott Abraham in der Einzahl verheißen hat, dass es durch eine Person kommt. Und hier möchte ich jetzt wieder ganz schnell überspringen, viele andere Titel, die auf den Messias hinweisen, und zwar, dass er Herrscher sein wird. Aus 1. Buch Mose 49, wo Jakob im Glauben seine Söhne segnet, so macht er deutlich, dass der Herrscher aus Juda kommen wird. Und zwar, Vers 10, nicht wird das Zepter von Juda weichen, der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis der kommt, dem der Herrschaftsstab gebührt, bis Shiloh kommt, also bis der kommt, dem die Herrschaft gebührt, und die Völker werden ihm Gehorsam leisten. Auch das ist ein deutlicher Hinweis im Alten Testament auf den Messias. Ja, er verweist auf Juda, dass Könige sein werden in Juda, bis der kommt, dem die Königsherrschaft wirklich gehört, dem der Herrschaftsstab wirklich gehört. Und so haben wir viele andere Stellen, die die Herrschaft des Messias bezeugen, beweisen. Als Davids Sohn ein Titel, auch das hat mit Herrschaft zu tun, mit dem Königreich. Und jetzt rücke ich in den Bereich, was den schriftgelehrten Pharisäer unangenehm wäre. Ja. Viele Hinweise auf den Messias wären sehr willkommen, wie Davids Sohn, wie Herrschaft, wie König, die ganz klar gezeigt werden. Aber was unangenehm war, wovon Jesus hier gerade in Johannes Kapitel 5 spricht, der Beweis seiner Gottheit. Aus Psalm 2, Vers 7. Lasst mich die Anordnungen Jahwes bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Ja, Hebräer 1 nimmt darauf Bezug, dass er zu niemanden von den Engeln gesagt hat, du bist mein Sohn. Aber zu Jesus hat er gesagt, du bist mein Sohn. Und das bezeugt die Gottheit des Messias. In Psalm 110, Vers 1 spricht er von dem Herrn, und zwar auf der gleichen Ebene von Gott. Psalm 110, 1 von David an, spricht der Herr, ich habe hier die Elberfelder Übersetzung, ist etwas anders, spricht Jahwe für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Also hier spricht der Herr zu meinem Herrn. Also ganz klar, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße. David bezeichnet ihn Herr, der neben Gott sitzt. Guckt mal in Psalm 45, 6 und Vers 7. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, er spricht den Messias als Gott an, darum hat Gott, dein Gott, der Vater, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Auch das zitiert der Hebräerschreiber, dem es auch ein Anliegen ist, von der Tanach, also von dem Alten Testament, Jesus deutlich zu machen, dass er der verheißene Gott ist, dass der Herr ist, der Sohn Gottes ist vom Alten Testament. Also viele andere Bezeichnungen, Menschensohn, werde ich nicht darauf eingehen. Erfolgreicher Knecht, der Prophet, der Hohepriester, wenn ihr nur daran denkt, der Stein des Anstoßes, auch das aus Psalm 118, der leidende Hirte. Aber auf den demütigen König möchte ich eingehen, auch gerade weil heute Palmsonntag ist. Der demütige König, auch das war nicht gerne gesehen. Wer möchte einen demütigen König haben? Wenn du einen König hast, natürlich möchtest du vielleicht einen demütigen König dir gegenüber haben, dass er dir gegenüber gut gesonnen ist. Aber den Feinden gegenüber oder anderen gegenüber, die feindlich gesinnt sind, da willst du keinen demütigen König haben. Und das ist, was Jesus offenbart hat, was die Tanach offenbart hat. Und hier in Matthäus 21 aus Zacharia 9, Vers 9 zitiert wird, wo das Alte Testament Zeugnis gibt auf Jesus. Frohlockt sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalems, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen des Esels. Hier mussten ihnen die Augen geöffnet werden. Das spricht doch von dem König, von dem König, den wir auch als Messias verstehen, der kommen wird zum Herrschen. Und hier kommt er. Sie sahen Jesus eintreten. Natürlich, wo Johannes Kapitel 5 geschrieben wurde, in dieser Situation sahen sie das noch nicht. Aber am Ende, da sahen sie, da kam er auf einem Esel. Wenn wir dann weitergehen, was alles auf Jesus in Bezug auf seine Hinrichtung und Leiden gesagt wurde, so sind es so viele Stellen, die das machen. Über seinen Verrat, Zacharia Kapitel 11, über die Kreuzigung selbst. Wenn ihr Psalm 22 aufmacht, wisst ihr, jemand hat gesagt, es gebe keinen Psalm 23. Psalm 23 ist ja das Juwel der Psalme. Es gebe keinen Psalm 23, wenn es nicht Psalm 22 gäbe. Und Psalm 22 beschreibt die Kreuzigung Jesu, beschreibt, wie Jesus leidet. Niemals konnte das auf den Psalmisten, also auf David oder einen anderen zutreffen, denn diese Leiden ist niemand von ihnen durchgegangen. Der Psalmist spricht, dass seine Hände und seine Füße durchbohrt wurden. Wisst ihr, dass die Kreuzigung erst viel, viel später erfunden wurde, erst von den Griechen und übernommen von den Römern? Wo David diesen Psalm geschrieben hat, gab es keine Kreuzigung. Und trotzdem spricht er, dass seine Hände und Füße durchbohrt wurden. Ein klarer Hinweis, dieser Psalm fasst so viel zusammen. das hinweist auf den leidenden Messias und ganz besonders auf die Kreuzigung. Denkt an das Verlassensein Jesu am Kreuz. Auch das zitierte aus Psalm 22. Die Kleider, die geteilt wurden und dann, wo das Los geworfen wurde für sein Untergewand, ebenso aus Psalm 22. Wisst ihr, wenn ihr nur hingeht und auf Jesaja 53 seht, das ist im Übrigen im Judentum das verbotene Kapitel der Schrift. Das verbotene Kapitel im Nevi'im, was die Juden nicht lesen dürfen. Warum? Ist ja klar. Das passt auf niemand anders wie auf Jesus. Und wenn du siehst, da Schritt für Schritt wird auch der Grund erklärt, warum es einen leidenden Messias geben musste. Warum? Weil er die Erfüllung all der Verheißungen, der Segnungen Gottes ist. Und das geschieht nur durch ein Bild der Stellvertretung. Ich würde mit euch so gerne Jesaja 53 lesen wollen, um das zu erfrischen. Aber leider werde ich weitergehen. Ja, liest es nochmal für euch. Es ist Schritt für Schritt wird es uns erklärt, warum er leiden musste. Gerade wegen der Stellvertretung. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, was die Tanach auf Jesus hinweist. Also die Stellvertretung. Wisst ihr, wenn ihr dann weitergeht, Jesus Leiden, Jesu Kreuzigung und Jesu Auferstehung. Es wurde so deutlich gemacht. Jesus, während er gelebt hat, hat immer wieder darauf hingewiesen und hat gesagt, ihr kennt doch Jona, oder? Wisst ihr, dass Jona auf meine Auferstehung hindeutet? Immer wieder hat er das betont, wo die Leute ein Zeichen wollten. So hat er gesagt, ein böses Geschlecht fordert ein Zeichen. Es wird ihnen kein Zeichen gegeben, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Hier sehen wir, dass Jesus an Jona glaubte, dass er an den Fisch glaubte, dass er daran glaubte, dass Jona verschlungen wurde. Und er macht ein Bild daraus und sagt, das war im Alten Testament ein Bild für mich. So wie Jona damals verschluckt wurde und im Bauch des Fisches war, so werde ich sein und ich werde auferstehen. Und die Apostel haben das verstanden, dass Jesus hinweist auf die Tanach und haben durch das Alte Testament das bezeugt. Also in Apostelgeschichte sehen wir, in der Pfingstpredigt sprechen sie darüber, dass Jesus auferweckt wurde. Und sie zitieren Psalm 16, Vers 8 und die folgenden Verse, wo über die Auferstehung des Messias gesprochen wird. Sie zitieren Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Sie zitieren Psalm 110 und sagen, Leute, das ist niemals auf den Psalmisten selbst bezogen. Denn der Psalm spricht, hört, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ja, David hatte ihn nicht alle Zeit vor Augen. Das könnte man jetzt debattieren, würdest du sagen. Okay, lies weiter. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Gerechter die Verwesung sieht. Und hier stoppen die und sagen, hört mal zu, ihr wisst doch, dass Davids Grab hier ist. Wir pflegen das Grab, wir wissen, David ist da. Und wenn man graben würde, naja, bis dahin ist schon alles verwest. Aber für die Zuhörer war es deutlich, David ist gestorben und sein Grab ist hier. Das kann niemals auf David bezogen sein. Und hier kommen sie mit Jesus und sagen, hier ist einer, er hat die Verwesung nicht gesehen. Er ist derjenige, der zu Rechten der Majestät sitzt. Seine Seele ist nicht im Totenreich, sondern er ist auferstanden. Und in diesen paar Minuten noch etwas. Ihr seht, wir machen das sehr sprungweise, es tut mir leid. Viele gebrauchen dafür ein halbes Jahr und gehen Sonntag für Sonntag hin, um zu zeigen, wo Jesus im Alten Testament zu sehen ist. Nimmt nur die Bilder. Die Bilder oder die Geschichten, die ebenso auf Jesus hinweisen. Das allererste, wenn ihr die Schrift aufmacht, da wird gesprochen von der Schöpfung. Und das habe ich jetzt von einem jüdischen Rabbiner genommen, also von einem messianischen Juden. Wir würden vielleicht gar nicht so schnell darauf kommen. Aus 1. Mose, ihr wisst, wann die Sonne geschaffen wurde, oder? An welchem Tag wurde die Sonne geschaffen? Wann war das? Am 1., oder? Ja, sehr gut. Wann? Am 4. Tag. Und wisst ihr, dass es davor Licht war? Dass es davor Licht war? Oder am 3. Tag? Lies nach. Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Das Interessante ist hier, Gott sprach nicht, dass er Licht schuf, sondern es werde Licht. Es ist auf der Art und Weise, dass er sagt zu seinem Sohn, Schein. Wisst ihr, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt? Und in diesem Zusammenhang und aus Psalm 72, Vers 17, ich weiß, dass in unserer Bibel es anders übersetzt wird, aber vom Hebräischen ist in Psalm 72, Vers 17, sein Name soll ewig sein. Sein Name ist vor der Sonne, also existiert, besteht vor der Sonne. Und in ihm wird man sich segnen, alle Nationen sollen ihn glücklich preisen. Dieser Text verweist auf den Messias hin. Sein Name soll ewig sein. Sein Name ist bevor, also besteht vor der Sonne. Bevor die Sonne war, ist sein Name da, existiert er. Und weil Jesus den Bezug nimmt und sagt, ich bin das Licht der Welt, sehen wir hier auf diesen ersten Zeilen der Schrift, sehen wir Jesus, der dabei ist. Wir wissen aus den Schriften des Paulus, dass er sagt, dass alles geschaffen wurde durch ihn. Ja, Gott hat durch ihn geschaffen, also war er bei der Schöpfung mit dabei. Ich weiß, dass diese Dinge, hier können wir spekulieren. Warum? Weil die Schrift nicht genau darauf Bezug nimmt. Und da möchte ich auch sagen, lasst uns vorsichtig sein bei diesen. Ich habe ja auch betont, dass es ein jüdischer, messianischer Jude gesagt hat, also das will ich jetzt nicht in Stein meißeln, dass wirklich hier hundertprozentig auf den Messias bezogen wird, aber es würde passen. Es gibt aber viel, viel deutlichere Bilder, wie das Lamm. Wenn ihr seht, dass wo Abraham Isaak opfern sollte und er nimmt ihn mit, seinen Sohn. Und wir stellen uns vor, Isaak war ein Kind, ungefähr von, was weiß ich, 10, vielleicht 15 Jahre, vielleicht von 7 Jahren. Die jüdische Tradition behauptet, Isaak war ein erwachsener Mann, schon über 30 Jahre. Isaak war nicht ein kleines Kind. Also das steht auch nicht in der Bibel, wie alt er war. Aber die jüdische Tradition sagt, Isaak war ein erwachsener Mann gewesen. Und in dieser Geschichte fragt Isaak den Abraham, wir gehen opfern, aber wo ist das Lamm? Und hier sehen wir, Abraham sagt ihm, Gott wird für das Lamm sorgen. 1. Mose 22, Vers 8, Gott wird für das Lamm sorgen. Und ihr seht, wo Isaak gebunden wird und geopfert wird, also werden soll, sagt Gott, stopp. Und Gott besorgt ein Lamm. Gott stellt ein Lamm zur Verfügung, so wie Abraham es gesagt hat. Natürlich war in Abraham ein Kampf und laut dem Hebräerbrief wissen wir, dass Abraham dachte, er wird ihn opfern und Gott wird ihn aus den Toten auferwecken. Also Gott wird alles zurechtbringen. Aber in dieser Geschichte wird uns deutlich gemacht, Gott hat ein Lamm. In diesem Augenblick hat Gott ein Lamm besorgt und dieses Lamm hat Gott nicht verschont. Das macht Jesaja 53 deutlich. Da hat keiner, wo Gott das Messer zum Schlachten sozusagen erhoben hat, da hat keiner Halt gerufen. Gott hat seinen Sohn hingegeben und hier sehen wir das erste Bild für den Messias, dass Gott für dieses Lamm, dass Gott das Lamm besorgen wird. Jesus ist in diesem Zusammenhang auch ein Bild des Sabbats und ein Bild der Freilassung, ein Bild der Freilassung im Jubeljahr. Das sehen wir aus Lukas Kapitel 4, nimmt Jesus dieses Beispiel, wo er in der Synagoge vor den Leuten Jesaja aufmacht und anfängt, Jesaja zu lesen aus Jesaja 61. Und das Interessante ist, er hört mitten im Satz auf. Der Satz geht weiter, aber er hört mitten im Satz auf. Hört, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hatte, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen zu Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und hier hört er auf. Und das ist mitten im Satz. Der Satz geht weiter und er spricht davon, dass der Herr kommen wird im Gericht. Und er spricht über den Tag des Herrn. Warum hört Jesus auf? Weil dieses Erlassjahr hier erstmal aufhört. Da ist eine Pause von, wir wissen nicht wie lange, auf jeden Fall mindestens 2000 Jahre, bis der Satz vollendet wird. Jesus kam nicht zum Gericht, aber er kommt, um dieses Erlassjahr zu erfüllen. Er kommt, um dieses Lamm zu sein, um die Stellvertretung einzunehmen. Wisst ihr, wunderbare Geschichten mit diesem Erlassjahr, gerade in diesem Zusammenhang. Am 50. Jahr, wo dieses Jubeljahr war, von dem Jesus hier spricht, ging alles zurück an seinen Besitzer. Jedes 7. Jahr war ein Erlassjahr. Wenn du deinem Nachbar, deinem Verwandten, wem auch immer, Geld ausgeliehen hast, wisst ihr was, wie lange das war? Bis zum 7. Jahr. Am 7. Jahr, wenn er dir es bis dahin nicht zurückgegeben hat, hast du es gesehen. Es war das Erlassjahr. Die Schulden wurden erlassen. Und darum sagt Gott, pass auf. Wenn du denkst, oh, das Erlassjahr ist bald, der schafft das im Leben nicht zurückzugeben. Nee, der kriegt nichts. Gott sagt, wehe dir. Warum? Wisst ihr, Gott hat Bilder gebraucht. Gott hat prophetisch hingewiesen auf seinen Sohn, auf das Erlassjahr, wo selbst das Land zurückging zu seinem Besitzer, um zu zeigen, hier wird erlassen. Und Jesus ist das Bild dafür, wo die Schuld erlassen werden kann. Wie? Nur durch sein Opfer, nur durch Jesaja 53, nur durch das Bild, was er Abraham gezeigt hat, dass Gott das Lamm auf den Altar legen wird und es schlachten wird. Nur dadurch. Also viele, viele andere Bilder sehen wir, wie selbst durch Adam. Wir sehen durch die Arche Noah. Wir sehen durch Melchisedek. Wir sehen Mose. Wir sehen im Passa. Wir sehen in den Opfern, in den gesamten Opfern. Wir sehen in der Erstgeburt, in den Leviten. Wisst ihr, dass die Leviten Gott geweiht werden musste? Warum? Weil Gott geboten hat, dass die Erstgeburt, jede Erstgeburt geopfert werden musste, Gott geweiht wurde. Das heißt, getötet werden musste, jede Erstgeburt, inklusive eigentlich der Mensch. Und Gott sagt, okay, das möchte ich nicht. Aber trotzdem müsst ihr das machen. Und wisst ihr, wen er holt anstatt der Erstgeburt der Menschen? Die Leviten. Die Leviten waren für die Erstgeburt eines jeden Menschen. Lest 4. Buch Mose, Kapitel 8 von Vers 9. Da wird uns aufgezählt, was die dann machen mussten. Da sollte das Volk ihre Hände auf die Leviten legen. Und die Leviten sollten dann die Hände auf ein Lamm legen. Und so wurde das übertragen. Ja, Gott nimmt die Leviten heraus als Erstgeburt, und damit die Leviten nicht sterben, sie legen das auf das Lamm. Ein wunderbares Bild, selbst beim Fest der Versöhnungen, wenn ihr seht, diese zwei Böcke, der eine Bock, der geschlachtet wird für die Sünden, der andere Bock, auf den die Hände gelegt werden und die Sünden gelegt werden und der weggejagt wird. Dieses vollkommene Bild, es gibt Sühnung für die Sünden und sie werden weggejagt. Das heißt, sie gehen weg, sie werden nicht einfach zugedeckt. Leute, es ist voll mit Bildern auf Christus, wenn wir nur auf die Bilder selbst sehen würden. Was soll ich sagen? Amen. Was uns deutlich werden soll dadurch: Jesus im Johannesevangelium Kapitel 4, wo er es den Schriftgelehrten und Pharisäern aufzeigt und wo er den Jüngern nochmal Privatunterricht gibt, so ist es notwendig für uns zu verstehen, aus der Perspektive des neuen Bundes, aus dem Neuen Testament hinblicken auf das Alte, um das gesamte Bild Christi zu verstehen, um zu verstehen, dass Jesus nicht einfach nur ein Kind ist, sondern dass er König und Herr ist, dass er auch als ein solcher behandelt wird. Er ist nicht einfach nur dein Retter. Ja, er ist dein Retter, aber er ist Herr. Er ist der Sohn Davids, er ist der Menschensohn als ein Herrscher. Und all das, diese Bilder gehören dazu, dass wir es verstehen, wer Jesus ist, und dass wir in sein Bild hineingestaltet, hineingeformt werden, dass wir es so leben und dass wir wissen, die Schrift, die wir in den Händen halten, ist das Wort Gottes und es ist wahr. Gott hat es geboten und Gott hat es erfüllt. Du hältst etwas Köstliches in deinen Händen. Dein Glaube ruht nicht auf Erfindung von XY, auf irgendeinem Guru, auf irgendeinem, der eine Religion erfunden hat. Leute, wir haben das Wort Gottes und das ist wahr. Und wir dürfen wissen, wir haben eine lebendige Hoffnung durch das, was dieses Lamm gemacht hat. Durch Jesaja 53 haben wir eine lebendige Hoffnung. Durch das Bild der Stellvertretung haben wir eine lebendige Hoffnung. Und das sollte uns ausrüsten zum Dienst. Das sollte uns ausrüsten, wie die Jünger, mit Sicherheit hinzugehen und zu verkündigen, hinzugehen und sicher und gewiss sein. Der Glaube, was wir hier in der Schrift haben, ist von Gott. Und das dürfen wir weitergeben. Die Hoffnung, die wir haben, ist eine sichere Hoffnung. Sie wurde bestätigt durch 4000 Jahre, die Tanach, bis Christus kam. Christus hat es erfüllt. Und wir wissen, wir können auf einen sicheren Grund zurücksehen, und dafür sollten wir danken. Lass uns beten.